ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Rufst einmal zwischendurch Sonja, die wo der letzte Nacht hautnah war. Sperrst die Nacker im Zimmer und lass deine Trommel für dich schreien, weil jeder, der verschwunden ist, hat ein Echo. Das kannst hören, wenn's ganz schamanisch drauf bist.
Drei, vier.
Du weißt, dass du an jeden findest, bloß dein eigener Vater nicht. Weißt, dass selber gut verstehst, wenn einer aus seinem Schatten geht.
Die Uhren rufen sich schlagend an und man sieht der Zeit auf den Grund. Und unten geht noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille.
Ihre Tochter plante also ein neues Leben.
Und ich habe nicht verstanden, wieso. Also die Ricarda, die Carla. Wir haben sie Carla genannt. Ihr Ziel war das Lehramt für Geschichte, Deutsch und Sport. Sie hatte nur noch 2 Semester vor sich. Sie lernte nicht gern, sie hatte es nicht eilig. Nein, schon als Mädchen nicht.
Süden. Hörspiel in 2 Teilen. Von Friedrich Arni nach seinem gleichnamigen Roman. 2. Teil. Blanker Hans.
Hanna Bleibe trug ein grünes, weitgeschnittenes Kleid und saß am Wohnzimmertisch in einem Korbstuhl, den sie mit mehreren Kissen ausstaffiert hatte. Auf dem Fensterbrett brannte eine rote Kerze. Die Möbel waren in hellem Holz gehalten, schlicht. Antikes Geschirr hinter Glas, an den Wänden gerahmte Familienfotos. Das Parkett in warmen Brauntönen. Von allem ging eine ebenso behagliche wie irritierende Stille aus. Als wäre Schweigen die angemessene Art des Aufenthalts in diesem Zimmer.
Solange es ging, wollte sie ein Mädchen bleiben. Keine Jugendliche. Wissen Sie, Herr Süden, sie blieb gern daheim. Rannte in ihren alten bunten Kleidchen herum, strumpfsockig. Las Märchenbücher und schaute lustige Filme im Fernsehen. Da war sie schon 14 oder 15. Das war unsere Carla. Eine Springmarie. Ein unbeschwertes, kleines Mädchen.
Und dazu der wortmüde, schwerfällige Wirt des Lindenhofs, der hinterm Tresen stand oder in der Küche war oder auf seinem Stuhl saß und die Gäste anstarrte.
Möchten Sie noch Tee?
Nein. Und eines Tages beschloss Ihre Tochter, ihr Leben zu ändern.
Vermutlich.
2 Jahre nach dem unerklärlichen Verschwinden des Gastwirts Raimund Sacherl, genannt Mundl, beauftragt seine Ehefrau, wie schon einmal, die Detektei Liebergesell mit der Suche. Der ehemalige Hauptkommissar Tabor Süden bearbeitet den Fall und öffnet allmählich Tür um Tür zu einer Welt, von der weder die Ehefrau noch die Freunde des Wirts eine Ahnung hatten. Was Raimund Sacherl offensichtlich fast um den Verstand gebracht hatte, war die Begegnung mit einer jungen Frau namens Carla Bleibe. Deren tragisches Schicksal veranlasste den Wirt, seinem alten Leben den Rücken zu kehren. Von einem Tag auf den anderen und ohne jede Erklärung.
Du blöder Hund.
Wie heißt du wirklich?
Ich bin dein Vater. Ich bin er. Dass du das nicht kapierst.
Was, dachte Süden, war da nicht zum Kapieren? Dieser Mann im langen dunklen Mantel hatte seinen Vater gekannt. Wann und wie lange, das würde sich noch zeigen. Aber Süden hatte ihn in der Menge gesehen und war sofort auf ihn zugegangen, hatte ihn angesprochen, hatte seine Stimme gehört.
Hörst du mir zu? Süden. Tabor Süden.
Hardy nestelte an seinem Schal, der aus der Nähe weniger wie ein Halstuch, wie Süden zuerst gedacht hatte, sondern vielmehr wie ein billiger, zerknitterter Stofffetzen aussah.
Es war seine Idee. Er sagte, ich soll's machen. Ich soll dein Vater werden. Dein Vater hat viel von dir geredet, aber beschreiben konnte er dich nicht. Wie lang habt ihr euch nicht gesehen? Ewig. Für ihn warst du natürlich ein Damoklesschwert. Das darfst du ihm nicht krumm nehmen. Schau woanders hin. Wo hast du so schauen gelernt? Kein Wunder, dass die Leute bei dir gleich immer alles gestanden haben. So einen Blick hält keiner aus. Du versteh doch. Dein Vater konnte nicht mehr sprechen. Was hätte er machen sollen? Er konnte nicht mehr telefonieren. Sein Kehlkopf war am Ende. Überall Metastasen. Alles vorbei. Aber getrunken hat er noch, der Irre. Das Bier floss ihm noch die Kehle runter. Irgendwie, er hat Blut gespuckt. Hörst du mir zu?
Es war an einem Samstagnachmittag gewesen. Hanna Bleibe und ihr Mann wollten gerade zu einem Spaziergang in den Nymphenburger Park aufbrechen. Da kam Carla mit ernster Miene ins Zimmer. Und ihre Stimme hatte einen fast feierlichen Unterton.
Am Montag fange ich in einer Gaststätte als Bedienung an. In Sendling. Ein schönes, altes, nicht sehr großes, bayerisches Restaurant. Da freue ich mich drauf.
Aber Carla, du hast noch nie gekellnert, oder? Und du bist immer noch Praktikantin an der Schule deines Vaters. Und an deiner Uni bist du auch. Wenn es dir ums Geld geht.
Es geht um die Aufgabe. Ich werde bedienen. Ich mache was Neues.
Aber das... Erik, sag was.
Erik Bleibe, der Vater, wirkte, so erzählte es mir seine Frau, geschockt. Er brachte keinen Ton heraus. Er stand noch eine Weile in der Tür, dann drehte er sich um und ging wortlos hinaus. Vermutlich wusste er, wie seine Frau, dass Carla, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen hatte, diese nicht mehr zurücknehmen würde. So war sie. Und so war sie von Jugend an gewesen.
Genau wie meine Schwester. Elise traf Entscheidungen, ohne vorher lange darüber zu reden. Oder gar zu diskutieren. Schon als Jugendliche tat sie das. Von einem Tag auf den anderen fing sie eine Lehre in der Schreinerei an. Einen Tag nach dem Ende der Schule, praktisch noch mit dem Zeugnis der mittleren Reife in der Hand. Niemand hatte was davon geahnt. Unsere Eltern waren überzeugt, wir würden nach der 10. Klasse aufs Gymnasium wechseln und das Abitur doch noch schaffen. Ich war fest entschlossen. Elise auch. Dachte ich. Denkste. Sie fing beim Gerber-Michel eine Lehre an.
Und ebenso selbstbestimmt war sie nach der Lehre auf die Insel Sylt gezogen. Wegen eines Mannes. Und weil sie einen neuen Blick suchte. Eine neue Weite. Was mehr. Sie ging einfach, brach auf und war verschwunden.
Wir haben sie ein paar Mal besucht, Carla, mein Mann und ich. Elise war längst ein Teil der Insel geworden. Sie gehörte dazu.
Was ist passiert?
Sie bekam die Diagnose Magenkrebs.
Aber sie redete nicht darüber.
Nicht mit uns. Kein Anruf aus dem Norden.
Aber sie redete mit ihrem Mann.
Er lebte nicht mehr.
Wo ist das Haus?
In Wenningstedt. Das ist ein Ort in der Nähe von Westerland.
Und ihre Schwester mochte die Carla gern.
Sie liebte ihre Nichte. Und als ihr dann der Arzt mitteilte, dass sie...
Ich muss dir was sagen. Schau doch nicht so. Was denkst du denn jetzt?
Nix. Was ist Carla?
Du schaust, als würdest du was ganz Bestimmtes denken. Aber ich kann dich beruhigen. Ich bin nicht schwanger.
Wieso, wenn ihr denkt?
Du sollst mich nicht anschwindeln. Es reicht, wenn du allen anderen was vorspielst. Ich habe eine Erbschaft gemacht.
Und jetzt bist du reich und verlässt mich.
Wie kann man so alt sein und so kindisch daherreden? Ich wollte dich fragen, ob du mitkommst, Mundel.
Wohin?
Zu meiner Erbschaft.
Ja.
Das wäre dann aber wahrscheinlich für immer. Glaubst du, du würdest dich das trauen?
Und als der Arzt meiner Schwester klar machte, dass eine Operation erfolglos wäre, verfasste sie ihr Testament und überschrieb das Haus in Wenningstedt ihrer Nichte. Eines Tages hielt Ricarda den Brief der Tante in der Hand und konnte nicht fassen, was sie da las. Elisa hatte mit ihr nie über die Möglichkeit einer Erbschaft gesprochen. Und wissen Sie, Herr Süden, wie Carla reagiert hat?
Ja.
Ach ja? Was hat sie denn gesagt, die Carla?
Nichts. Sie nahm die Erbschaft an, sie diskutierte nicht darüber. Sie war augenblicklich einverstanden.
Ja. Ja.
Ich werde auf die Insel ziehen und Gäste bewirten. Und wenn ich Zeit habe, werde ich surfen oder segeln lernen. Mal schauen, was mir mehr Spaß macht. Und was ich besser kann.
Wie Ihre Tante. Pragmatisch. Schauen, was geht.
Ihre Schwester starb also, Frau Bleibe. Danach zog Carla aber nicht sofort auf die Insel.
Meine Schwester hatte einen Verwalter angestellt, Jens Niesen. Er und seine Frau kümmerten sich um die Betreuung der Gäste. Auch für die beiden hatte Elise einen Vertrag abgeschlossen. Sie fungierten als eine Art Pächter auf Abruf. Sie waren damit einverstanden. Sie mochten Carla auch sehr und freuten sich auf ihr Kommen. Jedenfalls wollte Carla erst im nächsten Winter auf die Insel ziehen.
Vorher arbeitete sie weiter im Lindenhof und plante noch einen Urlaub.
Sie wollte nach Asien im Sommer. Noch mal ein paar Tage Urlaub machen. Sie hatte alles genau geplant. Aber dann schlug das Schicksal zu. Und dem Schicksal ist das scheißegal, was sie bestimmt haben. Wenn sie sterben sollen, dann sterben sie. Wurscht, wie entschlossen sie vorher gewesen sind. Dann ist Schluss mit ihrer Entschlossenheit.
Mit einem runden Brett, auf dem zwei Hälften einer Mohnsemmel mit Butter und rohem Schinken lagen, kam sie ins Wohnzimmer zurück. Unter den linken Arm hatte sie ein Buch geklemmt. Süden zögerte einen Moment, bevor er eine Semmelhälfte nahm und sie sich unter die Nase hielt. Der Schinken, die Butter, der frische Teig und die Kruste.
Alles roch wie damals in Tagingen, wenn meine Mutter und ich im Garten hinter dem Haus frühstückten. An einem Holztisch, auf Klappstühlen mit bunten Kissen. Meine Mutter trank schwarzen Kaffee, dessen Duft ich tief und verschämt einsog. Und ich roch auch die Wiese, vor deren Gatter wir saßen. In meinem Gaumen war es Juni und ich 9 Jahre alt. Die Kühe glotzten herüber und schleckten mit ihren Zungen nach den Fliegen, als wären sie Mohnkrümel. Meine Mutter trank schwarzen Kaffee und war am Leben. Und ich hätte 5 Mohnsemmeln wie nichts verputzen können. Und danach den Rest Schinken ohne Semmel.
Das Buch habe ich Ihnen mitgebracht.
Ich möchte dich wiegen und klein singen und begleiten, schlaf aus und schlaf ein.
Ein schmucklos gestalteter Band mit gesammelten Gedichten von Rainer Maria Rilke. Ich schlug das Buch auf und entdeckte die Widmung. Ich las sie mehrmals hintereinander und sah dabei die Frau, die vor mir stand und eine Reaktion erwartete, nicht an. Erst als ich durch die Seiten blätterte und die angestrichene Stelle fand, die vorne mit schiefer Handschrift zitiert war, hob ich den Kopf.
Was ist denn? Kennen Sie den Mann, der die Widmung geschrieben hat? Sagt der Name Ihnen etwas? Wer ist dieser Mundel? Warum sagen Sie nichts?
Ich schwieg nicht, weil ich der Mutter etwas verheimlichen wollte. Ich schwieg, weil ich fand, dass ich es den blauen, krummen Wörtern schuldig war. Mit unsicherer Hand und bestimmt bei mickrigem Licht von einem geschrieben, der vorher noch nie so etwas getan und sich dabei vermutlich ein wenig geniert hatte.
In Zukunft und für unsere ganze gemeinsame Zeit. Dein Mundel.
Bitte, Herr Süden, was ist denn?
Haben Sie Ihre Tochter einmal im Lindenhof besucht?
Ein einziges Mal. Mein Mann war nie dort. Der Wirt kam an meinen Tisch und gab mir die Hand, weil Carla ihm gesagt hatte, wer ich bin. Ich habe sie gefragt, wie sie ausgerechnet auf dieses Lokal an der Autobahn gekommen sei. Sie sagte, sie habe eine Anzeige gelesen. Sie las also Stellenanzeigen. An einem Tag in der Woche hatte sie frei, das weiß ich noch. Aber an welchem, das weiß ich nicht mehr.
Am Mittwoch.
Sie kennen das Lokal.
Mundel war der Spitzname des Wirtes.
Der Wirt? Mundel? Was hat der Wirt mit diesem Buch zu tun?
Er hat es ihrer Tochter geschenkt.
Das glaube ich nicht. Das ist doch eine Art Liebeserklärung.
Ja.
Aber der Wirt, dieser Mann war doch... Was ist mit ihm?
Er ist verschwunden.
Seit wann ist er denn verschwunden?
Seit 2 Jahren.
Ach so.
Sie dachten, er wäre mit ihrer Tochter in Thailand gewesen und dann nicht zurückgekehrt.
Spielt alles keine Rolle mehr.
Wann genau ist Ihre Tochter verunglückt, Frau Bleibe?
15. Juni. Vor genau 4 Jahren. Bei ihrer Ankunft auf Koh Samui. Das ist eine Ferieninsel.
Und Süden dachte an den Wirt im Lindenhof, der vor 4 Jahren sein Leben geändert und sich auf einen Stuhl neben den Tresen gesetzt hatte. Zum Entsetzen seiner Frau und zur Belustigung seiner Gäste und bald zum Unverständnis von allen. Am 15. Juni vor 4 Jahren begann Zacherl vor den Augen seiner Angehörigen, Freunde und Gäste zu verschwinden. Nach einem Jahr sagte er zu seiner Frau Ilona, er habe eine Geliebte. Da war Ricarda schon längst tot. Vielleicht, dachte Süden, wollte er sie einsingen und bei ihr sitzen, wie der Dichter Rilke schrieb, und in sie hineinhorchen und aus ihr heraus. Vielleicht sah der Wirt der Zeit auf den Grund, während er da saß und still war, und sah, wie die Turboprop-Maschine auf regennasser Rollbahn ins Rutschen geriet und sich in einen viereckigen Turm bohrte.
Mal hatte er mit seinem geheimen Handy versucht, seine Geliebte zu erreichen. Und erst später die Nachricht vom Unglück im Radio gehört.
Und noch am selben Tag hockte Zacherl sich auf seinen Stuhl und hatte niemanden, dem er sein wahres Gesicht zeigen konnte. Ein Schrei steckte in ihm und kam nicht heraus. Seine Frau und seine Stammgäste Roman und Arnold fragten sich, ob er womöglich Kehlkopfkrebs habe, weil er kaum noch Laute von sich gab. Und wenn sie zu ihm gingen und mit ihm anstießen, nickte er bloß, nicht zu heftig, damit keine Tränen aus seinen Augen schwappten.
Wie hätten sie ahnen sollen, dachte ich auf dem Weg durch Neuhausen zurück in die Innenstadt, dass einer wie der Mundel, der von Sendling aus höchstens mal nach Perlach fuhr, ein kosmisches Geheimnis in sich trug.
Auf Wiedersehen, Herr Süden.
Alles Gute.
Haben Sie Kinder?
Nein.
Hätten Sie denn gern welche?
Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht zu oft Angst um Sie.
Ich hab Angst.
Dann warten wir noch einen Moment, Benedikt, bis deine Angst verschwunden ist.
Okay.
Nebeneinander, Arm an Arm, standen wir vor der Tür der Wohnung, in der sich angeblich Benedikts Mutter aufhielt, die ihren Sohn eine Woche lang allein gelassen hatte. Den Schlüssel hatte ich von einem Nachbarn, der mit dem Mann befreundet war, der Nike Schweiger mit nach Hause genommen hatte.
Hast du den Rollo noch?
Natürlich.
Den darfst du nicht verlieren.
Bevor wir das Haus verließen, hatte mir Benedikt, der mit 12 eigentlich zu alt für sowas war, einen etwa 5 Zentimeter großen Seehund aus grau lackiertem, gebranntem Ton geschenkt.
Ich hab immer nur Angst.
Soll ich allein reingehen, Benedikt?
Nein.
Sollen wir klingeln?
Sie macht doch eh nicht auf.
Wovor hast du Angst?
Dass sie mich nicht sehen will.
Warum sollte dich deine Mutter nicht sehen wollen?
Weil sie allein sein mag.
Nein.
Süden steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür. In der Wohnung war es dunkel. An der Garderobe im engen Flur hingen Jacken und Mäntel. Unzählige Paar Schuhe lagen herum. Die Luft war muffig. Benedikts Finger umklammerten Südens Hand. Vom Flur, der ins Wohnzimmer führte, gingen zwei Türen ab. Eine ins Schlafzimmer, eine in die fensterlose Küche. Süden sah die Frau als erster. Sie lag auf der Couch und schien zu schlafen. Durch die kleinen Öffnungen in den Rollläden fielen Lichtpunkte ins Wohnzimmer. Benedikt riss sich von Südens Hand los und lief zur Couch, beugte sich hinunter und schüttelte die Frau an der Schulter.
Wach doch auf. Wieso schlafst du nicht daheim, Mama?
Bene, mein Liebster, wo kommst du denn her?
Du bist so dumm. Ich hab gleich gewusst, dass du weggehst und nicht wiederkommst. Du bist die gemeinste Mutter der Welt. Du kannst sterben. Ist mir doch egal. Stirb doch endlich. Du bist sowieso schon tot. So wie du immer rumläufst und nie richtig da bist. Du bist ein Zombie, Mama.
Ich ging zur Couch, umklammerte Benedikt von hinten und zog ihn von seiner Mutter weg. Wobei seine Arme weiter die Luft ohrfeigten. Nike verfolgte das Schlagen ihres Sohnes mit einem Ausdruck fassungsloser Furcht. Ihr Gesicht war eingefallen. In ihren engen weißen Jeans und dem dunklen, eng geschnittenen Rollkragenpullover wirkte sie dürr, zerbrechlich, ausgelaugt.
Lass mich los! Lass mich los! Hey!
So unerwartet die Schläge begonnen hatten, so abrupt ließ der Junge die Arme sinken. Er sank zu Boden, rollte sich auf den Bauch, vergrub den Kopf unter den Armen. Seine Jacke und sein Sweatshirt waren hoch und seine Hose heruntergerutscht. Und ich sah, dass er noch immer wie in der Wohnung die gestreifte Schlafanzughose und das verwaschene gelbe T-Shirt trug. Langsam, wie gegen ihren Willen, glitt Nike Schweiger von der Sofakante auf den Boden. Sie streckte die Beine aus und presste sie aneinander. Sie war barfuß, wie zu Hause ihr Sohn. Als er den Kopf hob, klemmte sie die Hände zwischen die Oberschenkel. Ihre Lippen zitterten. Ihr Mund klappte auf und zu. Es sah beinahe komisch aus. Benedikt lag auf dem Boden, die Hände über Kreuz am Hinterkopf.
Ich weine gar nicht. Ich hab schon lange nicht mehr geweint, es schaut bloß so aus. Ja, als Kind schon. Da habe ich im Finstern auf der Schwelle im Treppenhaus gesessen und weiße Tränen geweint. Das habe ich mir so vorgestellt, dass meine Tränen weiß sind und leuchten in der Dunkelheit und einen Schein ergeben. Für die Fliegen oder die Mücken. Wenigstens ein Tierchen schaut mich an. Jetzt bin ich hier bei dem Lukas mit C. Sind Sie Polizist? Wie heißen Sie?
Süden. Warum sind Sie nicht nach Hause zu Ihrem Sohn gegangen, Frau Schweiger?
Das wollte ich tun. Dann bin ich eingeschlafen. Und wie ich aufgewacht bin, wollte ich gern da bleiben und auf der Couch liegen und nix machen. Was haben wir denn heute für einen Tag? In der Nacht wache ich manchmal auf und friere. Vor lauter Angst, dass ich was vergessen haben kann. Ulkig ist es. Mir fällt nie was ein, was ich vergessen haben kann. Jo, ich hätte zu einem Bewerbungsgespräch in der Hohenzollernstraße gehen sollen. Da haben sie eine Stellfreie als Kassiererin in einem Drogeriemarkt. Woher kennen Sie meinen Sohn?
Ich habe ihn besucht, nachdem ich bei seinem Vater war.
Wieso? Bei seinem Vater?
Ich bin Detektiv. Und auf der Suche nach einem verschwundenen Mann, Benedikts Vater, hat bei ihm gearbeitet.
Der Zacherlmundl. Der ist weggegangen und nicht wiedergekommen. Das ist lang her, dass der Charlie bei dem gearbeitet hat. Woher wussten Sie, wo ich bin?
Wo, glauben Sie, könnte Raimund Zacherl sich aufhalten?
Ich hab zuerst gefragt.
Herr Mills hat mir gesagt, wo Sie sind.
Wer?
Lukas. Mit C.
Seinen Nachnamen habe ich vergessen. Ja, ich bin bei Ermblim. Es tut mir leid, Benne, ich hätte dich anrufen sollen. Das wollte ich auch, ich schwör's. Bei Gott, ich weiß nicht, warum ich es nicht da habe. Ich wollte einfach nicht heimgehen.
Warum denn nicht?
Da ist alles so leer.
Ich bin doch da.
Aber sonst niemand. Ich sitze immer allein in der Küche. Du hast schon recht. Ich bin tot. Bin schon gestorben. Du bist schlau. Du kennst mich. Ich will aber nicht tot sein. Das will ich nicht. Glaubst du mir das?
Nein.
Wenn ich wen zum Lieben hätte?
Wo könnte Raimund Zacherl sein, Frau Schweiger?
Der Mundel. Bei einer lieben Frau. Wo denn sonst? Bei der Liebe ist er. Bei der Liebe, die ihm niemand nehmen kann. Und sie dürfen ihm da nicht stören. Das ist verboten.
Hier ist dein Vater. Du wunderst dich wahrscheinlich jetzt. Aber ich lebe noch. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Meine Knochen sind kaputt und ich werde das Hatschen nicht mehr los. Bist du noch dran?
Auf Platz 501, die S8 zum Flughafen.
Eigentlich müsste ich die Polizei und das Jugendamt verständigen.
Was haben wir heute für einen Tag?
Montag.
Und welches Datum?
Der 21. April.
Das kann nicht stimmen. Heute ist nicht der 21. April.
Doch.
Dann hast du heute Geburtstag, Mama.
Hörst du mir zu? Er hat mir was aufgeschrieben. Ich sollte es vorlesen. Das war seine Idee. Ich habe zu ihm gesagt, dass das Irrsinn ist. Er kann doch nicht zurückkommen nach einer Ewigkeit und dann einen Fremden zu seinem Sohn schicken. Verstehst du?
Ich stand in einer Ebene, 3 Millionen Jahre vor heute. Und da war niemand und nichts, außer mir und dem Dämon, der mich hergeführt hatte, auf dem menschenleeren Planeten. Nur Tiere gab es. Ich hörte das Scharren ihrer Hufe. Und Pflanzen gab es. Ich roch ihr süßliches Aroma.
Ich will sagen, er schämte sich vor dir. Das musst du doch kapieren. Er hatte keine Stimme mehr. Er war schon fast tot, als ich ihn kennenlernte. Dann hielt er tatsächlich noch ein Jahr durch. Es gibt eine Ärztin, die kümmert sich ehrenamtlich um Obdachlose. Von der ließ er sich behandeln. Ich habe ihn manchmal begleitet. Sie konnte nicht viel tun. Sie gab ihm Schmerzmittel. Er mochte sie. Auf einen Zettel schrieb ihm einmal, sie erinnere ihn an seine Frau, an deine Mutter. Erinnerst du dich an deine Mutter?
Mein Vater brachte sie zu einem Schamanen. Er war der Bruder einer Arbeitskollegin von ihm. Ob das wirklich stimmte, habe ich nie erfahren. Wir flogen nach Amerika und blieben dort eine Woche. Später erinnerte ich mich an fast nichts, was auf der Reise geschah. Meine Mutter starb, als ich 13 war. Und mein Vater hat ihren Tod nie überwunden.
Ja, was glaubst du denn? Selbstverständlich habe ich zu ihm gesagt, er soll dir einen Brief schreiben. Aber das wollte er ums Verrecken nicht. Ich habe ihm angeboten, er soll mir den Brief entwerfen. Ich schreibe ihn dann ins Reine. Keine Chance. Anrufen sollte ich dich. Ich war betrunken, er auch. Wir waren in einer Telefonzelle oben in Giesing. Der wollte unbedingt hin. Unbedingt. Auch so ein Ausdruck von ihm, den er ständig gebraucht hat, als er noch reden konnte. Unbedingt.
Du hast mit mir gesprochen.
Die Verbindung brach ab. Entschuldige. Wir hatten kein Kleingeld mehr. War vielleicht doch nicht so gut, dass du mich gefunden hast.
Ich hatte die Hände in den Taschen meiner Lederjacke.
Mit der einen Hand umschloss ich den kleinen Seehund, den Benedikt mir geschenkt hatte. Ich war ein Junge, der durch einen schwarzen Traum lief. Und der Traum hörte nicht auf. Und wurde immer schwärzer.
Dein Vater ist gestorben. Er hat verfügt, dass er unbekannt bleibt. Es gibt kein Grab. Sein Leichnam wurde schon verbrannt. Seine Asche wird anonym beerdigt. Das war sein Wille. Den müssen wir respektieren. Der Ärztin, bei der er war, hatte eine Verfügung übergeben, dass nichts schiefgeht nach seinem Tod.
Was, dachte Süden, sollte schiefgehen nach dem Tod?
Er gab ihr 1000 Euro für die Bestattungsformalitäten. Ich war nicht bei ihm, als er starb.
Ich auch nicht, dachte ich. Ich war nicht mal bei ihm, als er lebte.
Er starb im Klinikum rechts der Isar. Er starb im Warmen, das weiß ich. Ich war dort und habe mit der Schwester geredet, die ihm die Hand gehalten hat. Sie war bei ihm. Das ist die Wahrheit, Süden. Sorg dich nicht. Er war nicht allein in seiner letzten Stunde.
Er sorgte sich nicht. Süden sorgte sich nicht. Er stand an einem Tisch am Hauptbahnhof und trank Bier und glaubte dem Penner kein Wort.
Auf Gleis 11 wird für Sie bereitgestellt.
Sein Vater hatte ihn angerufen und ihm gesagt, sie würden sich treffen. Und das war gewiss. Süden nahm sein leeres Glas, ging zur Theke und bestellte ein neues und trank es an Ort und Stelle aus. Zu dem Penner am Tisch würde er nicht zurückkehren. Noch 2 Bier, dann würde er nach Hause fahren, sein Tagesprotokoll schreiben und morgen mit seiner Chefin die Reise besprechen, die ihn zu dem verschwundenen Wirt führen sollte. Das war alles. Das alles war wahr und alles andere nicht.
Abfahrt 21.02 Uhr.
Als er sein Glas hinstellte, lag ein zerknitterter Zettel neben ihm auf der Theke. Briefkopf, Zahlen, ein offizielles Schreiben mit einer Unterschrift. Ähnliche Dokumente hatte Süden früher oft gesehen.
Bitte Vorsicht bei der Einfahrt.
Da stand: natürliche Todesart, Sterbezeitpunkt und Ort 10. April, 2.35 Uhr, Klinikum rechts der Isar. Zuletzt behandelnder Arzt Dr. Rosemarie Bechtle. Identifiziert durch Eberhard Nussbaum-Eder. Wohnadresse ohne festen Wohnsitz. Geburtsort Brünn. Heute Brenno. Alter 78. Vor- und Nachname, Geschlecht. Banco Süden. Männlich.
Sein Herz blieb stehen.
Er ist natürlich gestorben.
2 Tage, nachdem ich dich in Köln angerufen habe. Auf einmal ging alles verflucht schnell.
Er ist natürlich gestorben, Mardi.
Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Dein Vater hat verfügt, dass alles anonym bleiben soll. Das war schwierig für mich. Das musst du mir glauben. Ich habe gerungen mit mir. Glaubst du mir das?
Ja.
Trinken wir einen auf deinen Vater. Das ist nicht der Ort dafür. Leider haben wir keinen anderen.
Das ist genau der richtige Ort.
3, 4 Martin spielt seine Luftgitarre, raucht Salimone und Bob an der Bar. Er wollte seinerzeit zur Polizei, bis geschaut hast, was da dabei. Und jedes Mal, wenn er zusammenbricht, darfst du ihn aufklauen. Sein Leben ist wund beim Stern, kannst bloß zuschauen.
3, 4
Hier ist einer, der nimmer ist, wie er immer gewesen ist. Macht sie auf und davor, meldet sie ja nicht von nirgendwo.
Und wie viele Tage hast du eingeplant?
Wir können beweisen, dass Zachal und Ricarda Bleibe ein Liebespaar waren. Sie plante einen Umzug nach Sylt. Und er wollte mitkommen. Wollte raus aus seinem alten Leben. Stellte sich vor, bis zu seinem Tod mit ihr zusammen zu bleiben. Von dem Gedichtband und der Widmung habe ich dir erzählt.
Nochmal, Süden. Wieso ist Zachal nicht sofort abgehauen, nachdem er von Carlas Unfalltod in Thailand erfahren hat? Das ist rätselhaft. Ich weiß nicht, ob Frau Zacherl den Mehraufwand bezahlen wird. Die Insel ist nicht gerade um die Ecke. Möglicherweise genügt es ihr zu wissen, dass ihr Mann ein Verhältnis hatte und deshalb verschwunden ist. Aus Scham, aus Überdruss.
Er ist aus einem anderen Grund verschwunden.
Aus welchem?
Deshalb muss ich an die Nordsee.
Also, du bist jeweils etwa 9 Stunden im Zug, dazu 2 Tage auf der Insel, Stundenhonorar plus Kilometerpauschale, eventuell Übernachtungskosten.
Das habe ich schon geklärt, ich kann dort umsonst übernachten.
Wo denn?
Im Haus Paulsen in Wenningstedt. Das ist die Ferienwohnung, die Gala und Zacherl übernehmen wollten.
Und du glaubst, er hält sich jetzt dort auf?
Seine Frau behauptet, er war nie dort. Und das glaube ich ihr. Aber ich glaube auch, dass er nach seinem Verschwinden dort war. Um sich das Haus anzusehen, die Insel. Um einen Blick in eine Zukunft zu werfen, die zu Ende war, bevor sie begonnen hatte. Ich hätte es getan.
Wirklich?
Der Schock, dachte ich, hinderte Zacherl 2 Jahre lang daran, sich von seinem Stuhl neben dem Tresen zu erheben. Und den Abstand, den er durch sein Abseitssitzen hergestellt hatte, auf das notwendige und endgültige Maß zu vergrößern. Er war nicht weggelaufen, nicht ausgerissen, sondern sitzen geblieben. Jeden einzelnen Tag nach dem 15. Juni vor 4 Jahren. Er wollte vor sich selbst bestehen. Er redete sich eines zu schaffen und anschließend wieder seinen alten Schatten zu werfen. Sein alter Schatten existierte nicht mehr. Das musste Zacherl in der Karwoche vor 2 Jahren begriffen haben, als Ilona, seine Frau, vielleicht die Tür vom Lindenhof öffnete, weil draußen die Sonne schien. So hatte ich mir auch meinen Vater vorgestellt, im Nachhinein. Wie er damals aus der Küche ging, die Lederjacke über die Stuhllehne hängen und einen Brief auf dem Tisch liegen ließ. Eine nach dem Tod meiner Mutter schattenlos gewordene Gestalt, abseits aller Verpflichtungen und Verabredungen. Mein Vater hatte ebenso unbedingt aufbrechen müssen wie Raimund Zacherl. Der Tag war da und der aufrechte Gang noch möglich.
Gut hergefunden.
Jens Niesen war Anfang 50, groß gewachsen, mit einem markanten Gesicht und grauen, abstehenden Haaren. Aus der Seitentasche seines Blaumanns ragte ein Schraubenschlüssel. Er kam aus der Garage, als ich am Gartentor klingelte.
Meine Frau ist beim Friseur. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, Herr Süden. Die Ostergäste sind alle weg. Im Moment sind Sie unser einziger Gast. Wie war die Zugfahrt?
Lang.
Waren Sie schon mal auf der Insel?
Nein.
Irgendwann ist immer das erste Mal. Vorsicht an der Ecke, wir müssen den Teppich wieder von der Treppe wegnehmen. Sonst bricht sich noch mal jemand das Genick. Im Parterre haben wir noch eine kleinere Wohnung. Außerdem den Frühstücksraum. Wir versorgen unsere Gäste ja so wie früher Frau Paulsen und ihr Mann. Manchmal essen wir alle zusammen. Wenn gleichzeitig mehrere Stammgäste da sind, dann setzen wir uns in den Garten und grillen. Ist dann recht familiär. Wir treffen uns in einer halben Stunde unten. Einverstanden?
Moin, ich bin die Gitte.
Ich schätzte Niesens Frau auf Mitte 50. Und bestimmt war es ihr wichtig, dass man sich für jünger hielt.
Ich habe eingekauft. Bisschen Lachs, ein paar Krabben. Ich mache Bratkartoffeln dazu. Mögen Sie das?
Ja, ich mag ein...
Ich könnte aber auch eine Scampi-Pfanne machen. Baguette haben wir noch da. Mit ordentlich Knobi drin. Was meinen Sie? Oder mögen Sie keinen Fisch? Möchten Sie vielleicht lieber ein Schnitzel? Also wir haben alles in der Truhe. Ich kann Ihnen einen Almschnitzel machen, mit Käse überbacken. Oder ein Jägerschnitzel mit Pilzkramsoße. Das schmeckt Ihnen dann vielleicht ein bisschen heimatlich.
Ein heimatliches Jägerschnitzel.
Sie können sich ja noch überlegen. Noch ein Bier? So ein herbes Pilz ist nicht zu verachten, stimmt's?
Ja. Ich hol uns Nachschub.
Ach ja. Erst die arme Frau Paulsen und dann die liebe Ricarda. Wir haben uns so auf sie gefreut, stimmt's, Jens?
Das stimmt.
Mein Mann mochte ja die Carla ganz besonders gern, Herr Süden.
Blödsinn.
Haben Sie den Mann auf dem Foto schon einmal gesehen?
Nee, kenne ich nicht. Wer soll das sein?
Ich denk schon. Ich hab den gesehen, der war hier. Ist schon eine Weile her.
Wieso war der hier?
Weiß nicht mehr, wir haben uns unterhalten. Freundlicher Mann. Wie heißt der denn?
Raimund Zacherl.
Zacherl. Ach, wie der Wirt, von dem Sie uns erzählt haben.
Was hat er mit Ricarda zu tun?
Oh, sie hat bei ihm gearbeitet. Das hat Herr Süden doch vorhin erzählt.
Ja.
Ach, wissen Sie, wollen wir uns nicht duzen? Ich bin die Gitte.
Tabor. Zacherl hat mit Ihnen nicht über Carla gesprochen, Herr Niesen.
Na, das hätte ich mir gemerkt. Wie lange sollte er denn verschwunden sein?
Seit 2 Jahren.
Na, so lange ist es noch nicht her, seit er hier aufgekreuzt ist. Heißt das, der ist auf die Insel gekommen und dann verschwunden?
Gib noch mal her. Weißt du was?
Hä?
Der sieht aus wie der ehemalige Kellner im Blanken Hans. Na, also der hier auf dem Foto, der hat etwas längere Haare und ein Schnurrbart. Aber also die dichten Augenbrauen und dieser Gesichtsausdruck. Du, je länger ich hinsehe...
Na, so oft waren wir auch nicht im Blanken Hans.
Der könnte das sein, doch.
Wie hieß doch nicht Raimund, der Kellner, oder?
Vielleicht hieß er Mundel?
Nein.
Also Mundel doch nicht.
Der Blanke Hans war eine alteingesessene, unspektakuläre Gastwirtschaft in der Westerländer Strandstraße gewesen, unweit des Meeres. Süden stand vor dem Gebäude, in dem sich heute ein Laden für Strandmöbel und Accessoires aller Art befand. Seine Intuition hatte ihn nicht in die Irre geführt. Allem Anschein nach war der Wirt aus Sendling nach seinem innerlich intensiv vorbereiteten Aufbruch aus der Kuhfluchtstraße auf direktem Weg an die Nordsee gefahren, um endlich jenen Ort zu sehen, an dem er sich, gemeinsam mit seiner heimlichen Geliebten, seine Zukunft ausgemalt hatte. 2 Jahre hatte er für diese Entscheidung gebraucht.
Hatten Sie im Blanken Hans einen Kellner mit bayerischem Akzent?
Den Hirschi, ja.
Wofür ist Hirschi eine Abkürzung, Herr Evers?
Hirsch. Der Mann hieß Sebastian Hirsch. Er nannte sich selber Hirschi. Kam aus Bayern. Aus Roddach-Egern, jetzt fällt es mir wieder ein.
Er hat sich bei Ihnen vorgestellt.
Ja, bei wem sonst? Ich war der Wirt. Guter Mann, professionell. Hat früher in einem bekannten Restaurant am Chiemsee gearbeitet. Namen habe ich vergessen. Er war gelernter Koch. Sehr bescheiden, sagte er. Er brauchte mal eine Luftveränderung. Deswegen sei er an die Nordsee gereist. War bis zum Schluss bei mir.
Als Sie den Blanken Hans geschlossen haben.
Unter seinem richtigen Namen hatte Zacherl ein Konto auf der Sylter Bank eröffnet, auf das er einen Teil seiner Einnahmen als Kellner einzahlte. Eine Woche vor dem letzten Weihnachten löste er sein Konto auf, ohne jede Begründung, wie der Bankangestellte gegenüber Süden erklärte.
Später haben Sie Hirschi nicht wiedergesehen, Herr Evers.
Nie mehr. Wahrscheinlich hat er die Insel wieder verlassen und ist zurück nach Roddach-Egern.
Im Blanken Hans hatte Zacherl eine Frau kennengelernt, Nadeshda Solring, Inhaberin einer Boutique in Westerland. Sie kam ins Gasthaus, setzte sich an den Tresen, ließ sich von ihm bedienen. Und zwar den ganzen Abend lang bis weit nach der Sperrstunde.
Noch einen Lütten und zwar auf 3. Ein...
Du kriegst kein mehr.
Wetten?
Sie trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Pudelmütze. Und Zacherl dachte, dass er vielleicht doch noch nicht alt genug war, um allein zu ergrauen. Vielleicht dachte er auch nichts und alles passierte einfach.
Ein großer Ausgeher war er nicht. Schon klar, er war den ganzen Tag in der Kneipe. Ich habe ihn trotzdem mitgeschleift. Quer über die Insel. Da kannte er fast nichts.
Der Mann, den Sie kannten, Nadeshda, hatte einen anderen Namen. Nein, danke, ich mag keine Erdnüsse.
Allergisch? Das ist ja lustig. Ich habe nämlich oft zu ihm gesagt, dass er mir endlich seinen richtigen Namen sagen soll.
Hirschi.
Wie heißt er denn?
Zacherl.
Raimund Zacherl. Seine Freunde sagen Mundel zu ihm.
Mundel? Naja, jedenfalls besser als Hirschi. Haben Sie nicht behauptet, er wäre seit 2 Jahren verschwunden? Das kann doch nicht sein, ich kenne ihn doch schon fast 1 Jahr.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Er ist nicht seit 2 Jahren verschwunden, er wird seit 2 Jahren vermisst.
Von wem?
Von seiner Frau.
Er hat eine Frau? Ausgeschlossen. Das hätte ich gemerkt. Ich kenne mich aus mit verheirateten Männern. Er hat mich angelogen? Er hat uns alle angelogen? Ist er ein Heiratsschwindler?
Er ist überhaupt kein Schwindler. Er hat Ihnen nicht vorgeschwindelt, verliebt zu sein, er war es.
Woher wollen Sie das denn wissen?
Er wollte ein neues Leben anfangen. Offensichtlich ist es ihm nicht gelungen, wie schon einmal.
Naja. Jedenfalls hat er Schluss gemacht, das steht fest. Er war auf einmal weg. Mundel. Wieso Mundel? Reden war definitiv nicht seine Stärke.
In meinem Hirn leuchtet immer nur ein Birntl. Da ist immer nur ein Satz. Das stimmt nicht mehr, aber ein Wort. Mehr als ein Wort. 2 Wörter. 3 Wörter. Es wird nicht mehr lang dauern. Jetzt habe ich es bald überstanden. Lang ist es nicht mehr hin.
Die Zeit hörte auf. Das hörte er am Schlagen seines Herzens. Es schlug wie das eines Eichhörnchens, ein winziges Pochen. Das sah er an dem Lappen, der früher seine Haut gewesen war. Hinter Dünen, die sich in südlicher Richtung erstreckten, erkannte Süden die weißen Dächer von Wohnmobilen und Wohnwagen auf einem Campingplatz. Schilfbewachsene Dünen nahmen ihm den Blick aufs stürmische graue Meer. Süden begann mit seiner Suche. Er redete sich ein, die richtige Spur zu verfolgen. Wohin hätte sich Zacherl, der sich auf der Insel praktisch nicht auskannte, sonst zurückziehen sollen, außer in die verwunschene Hütte, die er mit seiner geliebten Nadeshda an einem Sommertag entdeckt hatte, wie sie ihm erzählte.
Das war der perfekte Ort für einen Mann, der aus der Welt gefallen war. Und vielleicht noch viel. Aber ich ahnte, er würde schon fort sein, wenn ich die Hütte endlich fand. Mit wütenden Bewegungen kämpfte ich mich durch verwachsene, unwegsame Natur voller Disteln, Brennnesseln und scharfkantigen Steinen bis in ein verschattetes, sumpfiges Areal vor, an dessen Rand unter einer umgestürzten Birke eine halb verfallene Hütte stand.
Blöde Sau. Du tratst mich nicht. Ich erschlag dich. Ich hab schon ganz andere Viecher erschlagen. Größere wie die. Viel größere. Hau ab. Oder ich bring dich um.
Von seinem Magen oder dem, was davon übrig war, zogen Schmerzen durch seinen Körper. Als pflügte der Herrgott Furchen in seine Knochen.
Jetzt schau ich aus wie ein Steckelfisch.
2 Schaumstoffmatratzen, ein Tisch, ein Klappstuhl, ein roter Kerzenstumpen, vergilbte, zerrissene Zeitung neben einer der Matratzen. Das Datum zeigte den 3. April. Das war vor 3 Wochen gewesen. Unter der Zeitung entdeckte ich ein Farbfoto. Es zeigte eine junge Frau, die mit kritischem Blick in die Kamera schaute. Ihr leichtes wie geheimes Lächeln ließ erahnen, dass es eine Geschichte zwischen ihr und dem Fotografen gab. Und diese Geschichte gehörte den beiden allein. Das Foto zeigte Ricarda Bleibe. Ich hatte mich nicht getäuscht. Zacherl war hier gewesen. Aber er war nicht geblieben.
Schau mal, da liegt einer drin.
Das ist meine letzte Hoffnung, Elke.
Das sagen viele. Noch ein Bier?
Das ist bestimmt ein Landstreicher.
Du hast mit Zacherl geredet.
Mit wem?
Oder ein Räuber.
der sich in der Hütte versteckt.
Mit dem Mann auf dem Foto, mit Hirschi. Du hast ihm von deinen Enkeln erzählt.
Wir hauen ab. Los!
Was hatte Hirschi vor?
Jetzt werde ich mich abschaffen. Ohne Hast. Heute ist der 28. Dezember. Ich habe keinen festen Wohnsitz mehr. Brauche keinen. Ich lasse jetzt alles Feste sein. Ich habe ein neues Domizil. Idyllisch im Grünen. Nicht weit weg vom Meer. Absolut ruhig. Verstehst, Elke?
Wieso willst du wissen, wo das Baumhaus von meinen Enkeln ist?
Ich will mir das anschauen.
Wieso denn?
Ich muss dahin.
Spinnst doch. Kennst du den Lornsenweg?
Hier schießt ein Raum gesprungen. Blätterachkatzel. Sein Schwarf hat meine Nasenspitzen berührt.
Das Eichkatzerl hieß wie sein Freund, von dem Zacherl später nie jemandem erzählt hatte.
Naja, komm ich nicht ran. Wir sind den ganzen Lornsenweg abgefahren. Hier hört er auf. Ja, hier ist Schluss.
Es ist schon lang her, sehr lang. Sie waren noch klein und sie waren kurz ganz allein in der Wohnung, Raimund und Wastl. Und es war Heiligabend. Sie warteten auf das Christkind, sie spielten mit der Eisenbahn. Wastl musste mal aufs Klo. Und als Wastl nicht mehr aus dem Badezimmer zurückkam, lief Raimund hin und öffnete behutsam die Tür. Wastl kauerte neben der Toilettenschüssel, das Gesicht dunkelrot, der Mund weit geöffnet. Raimund verstand nicht, warum sein Freund das Spray, das er immer einatmen musste, damit er gut Luft kriegte, nicht aus dem Kinderzimmer mitgenommen hatte. In der Zeitung stand später, dass der liebe Gott Sebastian Hirsch ins Paradies geholt habe.
Das habe ich schon als Fünfjähriger nicht geklappt.
Ich stapfte durch nasses Gestrüpp. Ich taumelte immer weiter mitten durch Sträucher und großblättrige Pflanzen, roch Erde und Tannennadeln und sog den herben, würzigen Duft tief ein.
Vor ihm erhob sich ein aus grauem Holz gezimmertes, mit einem schrägen Dach versehenes Baumhaus. Ätzender Gestank. Auf dem Liegestuhl lag eine dürre Gestalt. Und obwohl das Gesicht wie eine verunstaltete Maske und der Körper wie eine armselige Puppe aussahen, erkannte Süden den Mann, den er noch nie leibhaftig gesehen hatte, sofort. Die Hände hinter dem Kopf, mit in die Höhlen gesunkenen Augen, lippenlos, mit nach unten geklapptem Kinn, lag Raimund Zacherl da. Und es ging eine vollkommene Stille von ihm aus.
Hilfe! Hilfe! Hier bin ich! Hier! Rufen Sie den Notarzt! Ich habe kein Handy!
Ilona Zacherl weinte am Telefon vor Glück. 2 Jahre lang glaubte sie, ihrem Mann wäre etwas zugestoßen, aber er lebt. Und du hast ihn gefunden. Hier, das ist für dich.
Was ist das?
Siehst du doch, ein Handy mit Prepaid-Karte. Sowas wie auf der Insel passiert ja nicht nochmal.
Es ist alles für mich noch nicht zu erklären.
Sie müssen nichts erklären.
Bei der Polizei bin ich kein Vermisstenfall mehr. Die Daten sind gelöscht worden. Jetzt gibt's mir wieder. Heute habe ich die Hühnersuppen ganz aufgegessen. Ich weiß gar nicht, wie sie in echt ausschauen.
Geht mir mit Ihnen genauso.
Ich gehe jetzt zurück in die Klinik, der Wind ist mir noch zu frisch. Wir sprechen uns wieder.
Unbedingt.
Und wem bei der Baugenossenschaft habe ich jetzt diese Wohnung zu verdanken?
Spielt keine Rolle. Du hast die Wohnung, basta. Merk dir die Adresse, mehr brauchst du nicht zu wissen.
Scharfreiterstraße 1D.
Genau. Und wer ist der steinerne Seehund da auf der Brüstung?
Das ist Rollo. Und er ist aus Ton. Den hat mir der Benedikt geschenkt.
Zum Wohl, Süden.
möge es nützen.
Manche Menschen, dachte ich, werden erst durch ihr Verschwinden sichtbar.
Dahinter wird Stille. Ich habe groß die Augen auf dich gelegt. Und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt.
Süden. Hörspiel in zwei Teilen von Friedrich Arni nach seinem gleichnamigen Roman. Zweiter Teil: Blanker Hans. Mit Tabor Süden, Klaus Spürkel. Hardy alias Branko Süden, Helmut Stange. Benedikt Schweiger, Bonifaz Weiß. Nike Schweiger, Julia Leubel. Hanna Bleibe, Anja Brünglinghaus. Erzähler: Friedrich Arni. Sowie Luca Baron, Johanna Gastorf, Hubertus Gerzen, Susanne Heidenreich, Joshua Jakobs, Oliver Jakobs, Marie Jung, Kirstin Petri, Bertolt Tötzke, Konstanze Weinig und Sigi Zimmerschied. Hörspielbearbeitung und Gesang: Friedrich Arni. Song: Tabor Süden, Schorsch Hampel. Aufnahme: München, Jochen Schäfter. Technische Realisation: Sonja Röder und Dietmar Rötzel. Regieassistenz: Marc Ginzler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk 2012.
Euch kann's nicht hart genug sein. Ihr steht auf düstere Psychothriller, abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten.
So viel zum Thema nicht den Kopf verlieren.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Gruselkicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen, dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
Hört rein und abonniert Knallhart in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.